Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Die Nationalbank hat abgewogen und entschieden und sie lässt den Leitzins, wie er ist, bei 2,75%. Die SBB macht ihre Euro-Halbzeitbilanz, 1 Million Passagiere in 2700 Extrazügen und eine ausgeglichene Rechnung. In Afghanistan führen die NATO-Truppen eine Großoffensive gegen die Taliban. Im Nahen Osten wird die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas offenbar eingehalten. US-Präsident Bush will naheliegende Ölreserven ausbeuten an den eigenen Küsten und da auch in Naturreservaten. Und die Euro ist die Kontinentalmeisterschaft der europäischen Fußballer und zugleich Großkampf der Sportartikelimperien um Weltmarktanteile. Der Herr der Streifen, Adidas-Boss Herbert Heine, ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Silvan Fischer.
Die Schweizerische Nationalbank lässt ihren Leitzins unverändert bei 2,75%. Der Zinsentscheid war mit großer Spannung erwartet worden, hatten doch mehrere Experten wegen der hohen Teuerung eine Erhöhung des Leitzinses erwartet. Evelyn Kobler.
Die schon fast rekordverdächtig hohe Teuerung in der Schweiz bereitet der Nationalbank Sorgen. Daran ließ Präsident Jean-Pierre Roth heute keinen Zweifel. Den Entscheid, vorläufig aber noch keine Gegenmaßnahmen zu ergreifen, begründete er an einer Medienkonferenz in Genf heute wie folgt.
Toutefois, nous sommes d'avis que cette situation est passagère et que le ralentissement attendu de la conjoncture devrait avoir un effet modérateur.
Sie seien der Ansicht, dass die Teuerungsraten nur vorübergehend zu hoch seien. Das Wirtschaftswachstum werde sich verlangsamen und dann werde die Inflation von alleine sinken. Mit dem heutigen Zinsentscheid versucht die Nationalbank nun, die Schweizer Wirtschaft in Gang zu halten. Denn die globale Finanzkrise bremst das Schweizer Wirtschaftswachstum immer stärker ab. Eine Zinserhöhung zum jetzigen Zeitpunkt hätte die Wirtschaft zusätzlich belastet. Nicht zuletzt, weil sie die Kreditkosten der Unternehmen verteuert hätte.
Die Finanzkrise trübt die Bankstatistik 2007. Besonders stark ins Gewicht fallen die Verluste der Grossbank UBS, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte rote Zahlen geschrieben hat. Dies geht aus der Statistik der Nationalbank hervor. 10 Banken hätten im vergangenen Jahr Verluste von insgesamt über 4 Milliarden Franken gemacht. Zum Vergleich, im Jahr zuvor seien es nicht einmal 50.000 Franken gewesen. Die Jahresgewinne brachen um ein Drittel ein. Die SBB zieht eine positive Bilanz nach den Gruppenspielen der Euro 08. Die 2700 Extrazüge hätten in der Zeit über 1 Million Menschen transportiert. Rund 85% der Fußballfans reisten mit dem öffentlichen Verkehr an. Das sei vor allem den Kombibilletten zu verdanken, also den Eintrittskarten, mit denen man gleichzeitig gratis die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann, sagt SBB-Chef Andreas Meyer.
Es ist sicher einfach, mit diesem Kombibillett einzusteigen, loszufahren. Aber ich glaube auch, dass das öffentliche Verkehrsangebot generell so überzeugend ist. Da wissen viele Leute, das ist eigentlich alternativlos.
Die neue linientreue SVP Graubünden ist nun offiziell gegründet. Der formelle Akt wurde in St. Moritz vollzogen, wie die Partei mitteilt. Gleichzeitig ist ein Gesuch um Mitglied bei der SVP Schweiz gestellt worden. Die alte SVP Graubünden wurde wegen Unterstützung von Bundesrätin Wittmer-Schlumpf aus der Mutterpartei ausgeschlossen. Im Süden Afghanistans haben NATO-Truppen und einheimische Soldaten hunderte Taliban-Kämpfer getötet und verletzt. Derzeit suchten die Soldaten nach Kämpfern, die sich in Häusern versteckt haben könnten, teilte der Provinzgouverneur mit. In der Region um Kandahar hatten rund 600 Taliban-Kämpfer mehrere Ortschaften eingenommen. In der südirakischen Stadt Amara haben irakische Truppen eine Offensive gegen schiitische Milizionäre und kriminelle Banden begonnen. Zum Einsatz kommen 10.000 Soldaten und Polizisten. Nach offiziellen Angaben wird die US-Armee die irakischen Truppen bei der Offensive unterstützen. Im Nahen Osten ruhen vorerst die Waffen. Heute Morgen um 5 Uhr trat eine 6-monatige Feuerpause zwischen Israel und der Hamas in Kraft. Wie prekär die Lage zwischen den beiden Konfliktparteien ist, wurde kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe abermals deutlich. Noch gestern Abend wurden Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium geschossen und Israel feuerte zurück. Heute Vormittag gab es nun aber keine weiteren Berichte über Zwischenfälle. Die Vigier-Stiftung hat wie jedes Jahr 5 Schweizer Jungunternehmer für ihre Entwicklungen ausgezeichnet. Prämiert wurden unter anderem ein Filter für Holzfeuerungen, der fast alle Partikel zurückbehält, und ein System, mit dem Behinderte besser Auto fahren können. Die Gewinner erhalten ein Startkapital von 100.000 Franken. Zudem kauft die Vigier-Stiftung einen Teil der Unternehmensaktien.
Es ist gerade am besten, wie es ist, meint also die Nationalbank. Wir reden über ihre Argumente für und Auswirkungen dieses Festhaltens am Leitzins, was nicht alle Fachleute so erwartet haben. Und weiter: Seit 7 Stunden soll in Gaza nicht mehr geschossen werden. Wir fragen nach dem Stand der Dinge. Seit 26 Jahren sind amerikanische Küsten vor Ölbohrungen geschützt. Jetzt will Präsident Bush an diese Reserven. Seit 3 Sessionen erst sitzt Christian Wasserfallen freisinnig im Parlament. Mit den hinteren Bänken begnügt er sich nicht. Und Portugal gegen Deutschland heisst es heute Abend an der Euro. Aus anderem Blickwinkel ist es ein Match Nike gegen Adidas. Der kostspielige und je nachdem einträgliche Großkampf der Sportartikelgiganten an der Euro ist Stoff fürs Tagesgespräch mit Adidas-Chef Herbert Heine. Die Nationalbank lässt also den Leitzins, wie er ist. Nicht wenige Fachleute hätten auf eine Zinserhöhung gewettet, um die Teuerung zu drücken. Für die SNB ist die aktuelle Inflation offenbar eine vorübergehende Erscheinung. Was macht die SNB so sicher, ist die Frage. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wigmer.
Also wirklich sicher ist die SNB auch nicht. Der Präsident Jean-Pierre Roth hat gesagt, im Moment könne man noch davon ausgehen, dass dieser Teuerungsschub, den wir im Moment erleben, dass der vorübergehend sei, durch Sonderfaktoren ausgelöst, durch den hohen Ölpreis, durch die hohen Rohstoffpreise, dass aber die Wirtschaft als Ganzes nicht wirklich überhitzt sei und dass sich jetzt das Wirtschaftswachstum etwas mäßigen werde, dass das etwas zurückgehen werde und dass das dann dazu führen würde, dass eben auch der Inflationsdruck, der Teuerungsdruck etwas nachlässt. Das ist also etwa das Szenario, von dem die Nationalbank zurzeit ausgeht. Aber ob es wirklich so eintritt, es hat im Moment sehr viele Unsicherheiten.
Höhere Zinsen würden auch bremsend auf die Konjunktur wirken. Ist die Nationalbank davor zurückgeschreckt?
Für die Nationalbank war heute tatsächlich das Argument Wirtschaftswachstum wichtiger als die Teuerungsängste. Offenbar geht sie davon aus, dass sich die Wirtschaft nicht überhitzt hat, dass es deshalb auch nicht nötig ist, jetzt die Zinsen zu erhöhen, um sie auf einen vernünftigen Wachstumspfad zurückzubringen, sondern die Nationalbank geht davon aus, dass sich die Wirtschaft jetzt langsam, aber sicher etwas abkühlt, dass von daher nicht mit großem Teuerungsdruck zu rechnen ist und dass es deshalb auch nicht nötig ist, die Zinsen anzuziehen.
Und was stellt die Nationalbank in Aussicht in Sachen Wachstum, aber auch in Sachen Inflation?
Also wenn wir bei der Inflation beginnen, da hat der Präsident Jean-Pierre Roth heute klar betont, man sei besorgt, man würde die Situation sehr genau beobachten. Im Moment geht die Nationalbank davon aus, dass wir dieses Jahr im Durchschnitt eine Teuerungsrate von 2,7% haben werden. Diese 2,7% sind deutlich über der Wohlfühlmarke, wie sich die Nationalbank normalerweise ausdrückt, von 2%. Aber eben das seien Sonderfaktoren, deshalb könne man das gerade noch akzeptieren. Und mittelfristig würde dann die Teuerung bereits nächstes Jahr wieder unter diese 2%-Marke zurückgehen, weil sich das Wirtschaftswachstum etwas verlangsamt. Die Nationalbank geht nicht davon aus, dass wir jetzt gleich in eine große Krise stürzen werden, sondern eben so eine gemächliche Verlangsamung der aktuellen Konjunktur.
Barbara Wittner hat es eben gesagt, die erwartete Teuerungsrate von 2,7% liegt, auch wenn das die Nationalbank nicht so dramatisch sieht, über der sogenannten Wohlfühlmarke. Und sie ist Wasser auf die Mühlen all jener, die angesichts stetig steigender Lebenskosten mehr Lohn verlangen. Konjunkturbeobachter aber warnen vor hohen Lohnforderungen. Sie fürchten, übermäßige Lohnerhöhungen könnten die Teuerung zusätzlich ankurbeln. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die nächste Lohnverhandlungsrunde beginnt offiziell zwar erst im Herbst, doch die ersten Lohnforderungen der Mitarbeitervertreter liegen bereits auf dem Tisch. Etwa 4-5% sollen es mehr sein im kommenden Jahr. Etwa die Hälfte davon wird damit begründet, die hohe Teuerung fresse den Leuten das Geld weg. Solche hohen Lohnforderungen sind aber nicht unproblematisch. Das sagt zum Beispiel Jan-Egbert Sturm, Leiter der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Er geht davon aus, dass die Teuerung in der Schweiz nur vorübergehend auf rekordverdächtige knapp 3% geklettert ist. Für die Lohnverhandlungen heiße das:
Kurzfristige höhere Inflationsraten sollten nicht unbedingt dazu führen, dass auf einmal auch die Löhne stärker steigen, als sonst der Fall ist.
Genau das befürchtet aber die Arbeitgeberseite. Thomas Daum, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, warnt deshalb davor, Lohnforderungen vorschnell zu formulieren. Er will stattdessen die weitere Entwicklung der Teuerung abwarten. Denn
diese Hektik könnte dazu beitragen, dass unnötigerweise eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt wird.
Eine Lohnpreisspirale also, vor der in diesen Tagen auch immer mehr Konjunkturbeobachter warnen. Das Problem dieser Spirale formuliert Thomas Daum wie folgt:
Man muss immer die beiden Seiten von Lohnerhöhungen sehen. Auf der einen Seite wird Kaufkraft geschaffen, auf der anderen Seite sind es aber auch immer Kosten, nämlich Arbeitskosten, die dann von den Unternehmen wieder getragen werden müssen.
Reagieren die Unternehmen dann mit Preiserhöhungen auf diese Zusatzkosten, schürt das wiederum weitere Lohnerhöhungen und auch die Teuerung wird angeheizt. Ein Teufelskreis also. Für Daniel Lampart vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund ist aber klar, die Unternehmen haben sehr wohl Spielraum, um die Löhne der hohen Teuerung anzupassen.
Die Unternehmen haben stark profitiert im Aufschwung. Die Löhne sind lange gar nicht gestiegen, real. Erst im 2007 und jetzt für 2008. Die Unternehmen haben aber ihre Margen ausweiten können. Die Kosten sind eher gesunken. Die Unternehmen stehen hervorragend da. Da gibt es überhaupt keinen Grund zur Sorge.
Die Positionen für die Lohnverhandlungen im Herbst sind also bezogen. Jan-Egbert Sturm von der KOF appelliert an die Vernunft der Verhandlungspartner. Denn der Ausgang der bevorstehenden Lohnrunde werde letztlich darüber mitentscheiden, wie groß die Gefahr einer Lohnpreisspirale ist.
Es ist natürlich ein sehr starker Indikator, in welche Richtung die Löhne sich im nächsten Jahr entwickeln werden.
Jan-Egbert Sturm ist zuversichtlich, dass die ungeliebte Lohnpreisspirale zumindest vorläufig nicht zu drehen beginnt. Das, weil Arbeitnehmer und Arbeitgeber sehen würden, dass die Jahresteuerung nur vorübergehend fast 3% betrage und dass die Lohnerhöhungen deshalb, trotz gutem Wirtschaftswachstum, in diesem Jahr gemäßigt ausfallen müssten.
Seit 5 Uhr heute Morgen schweigen im Gazastreifen also die Waffen. Bis kurz vor dem Waffenstillstand flogen Raketen in beide Richtungen. Irene Meyer als Nahost-Korrespondentin, haben Sie die Entwicklung heute Morgen mitverfolgt? Was für ein Bild ergibt sich nach diesen ersten paar ruhigen Stunden?
Ein ungewohnt ruhiges, also es kommen wirklich ungewohnt ruhige Bilder aus dem Gazastreifen und dem israelischen Grenzgebiet. Bis zum jetzigen Moment ist die Waffenruhe von keiner Seite verletzt worden, also keine einzige Qassam-Rakete mehr, kein israelischer Angriff. Und das löst im abgeriegelten Gazastreifen und in Sderot natürlich Erleichterung aus bei den Einwohnern. Aber es fällt auf, dass sich diese Erleichterung in sehr engen Grenzen hält, also die Skepsis, das Misstrauen, überwiegen bei weitem auf beiden Seiten. Die Menschen trauen dem Ganzen überhaupt nicht und sie leben von einer Stunde zur nächsten. Das heißt, die kommenden Stunden und Tage werden entscheidend sein, ich glaube auch für die israelische Regierung und die Hamas, denn auch bei diesen muss sich erst ein Hauch von Vertrauen bilden.
Sie haben von den Menschen im Gazastreifen und ihrer Skepsis gesprochen. Und was sagen denn die oben? Wie äußern sich die Regierungen und Führungen?
Beide Seiten verkaufen die Waffenruhe als ihren Erfolg. Die Hamas sagt, es sei ein Sieg der Palästinenser über Israel, eine notwendige Periode, um das Leben der Menschen zu erleichtern. Auf der anderen Seite sagt der israelische Premier Olmert, die Hamas habe um die Waffenruhe gebeten, nicht Israel. Aber die Leute, die Menschen, die Einwohner im Gazastreifen kümmert dieser verbale Machtkampf im Moment eigentlich wenig. Sie warten jetzt sehnlichst auf den nächsten Sonntag, wenn nämlich die Waffenruhe 3 Tage hält, dann geht ein Grenzübergang auf und dann kommen zum ersten Mal seit Monaten wieder größere Mengen an Nahrung, Kleidung, Baustoff, Treibstoff und überhaupt Konsumgüter in den Gazastreifen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Irene Meyer, der Nahost-Korrespondentin von Schweizer Radio DRS. Seit 26 Jahren ist der größte Teil der amerikanischen Küstengewässer vor Ölbohrungen sicher. Das hat damals das Parlament so entschieden. Doch nun ist der Benzinpreis auf für amerikanische Verhältnisse unglaubliche 1,20 Franken pro Liter geklettert. Präsident Bush will deshalb die letzten einheimischen Ölreserven anzapfen, auch in Naturschutzgebieten und eben vor der Küste. Max Ackermann berichtet.
Vor ein paar Jahren ist Cary Carpenter mit seiner Familie aufs Land gezogen. Dort sind die Häuser größer und kosten weniger als in der Stadt. Den längeren Arbeitsweg nahm er in Kauf, Benzin war ja billig. War, denn heute bezahlt der Handelskaufmann mehr für den Sprit als für seine Hypozinsen.
Actually my fuel costs are more than my actual mortgage is by a couple hundred bucks.
Jeden Monat mehrere hundert Dollar nur Benzinkosten, das geht vielen Amerikanerinnen und Amerikanern so. Höchste Zeit, dass sich das ändert, findet Präsident George Bush, und er weiß auch schon wie. Es muss mehr Öl gefördert werden, und zwar im eigenen Land, beziehungsweise vor dem Land, im Küstenstreifen des Pazifischen und des Atlantischen Ozeans.
And Americans will rightly ask how high gas prices have to rise. Before the Democratic-controlled Congress will do something about it.
Die Amerikaner fragten sich zu Recht, wie hoch der Benzinpreis noch klettern solle, bevor das von den Demokraten kontrollierte Parlament endlich handle, meinte der Präsident gestern im Rosengarten des Weißen Hauses. Wohl noch ein ganzes Stück, heißt wohl die Antwort. Die meisten Republikaner und auch Präsidentschaftskandidat John McCain sind zwar für die Bohrungen, die Demokraten, Umwelt- und Tourismusverbände aber strikt dagegen. Das zusätzliche Öl wäre ohnehin erst in frühestens 10 Jahren verfügbar und dann, wer weiß zu welchem Preis. Fazit des demokratischen Abgeordneten Nick Rehal aus West Virginia: Wir können uns nicht zu tieferen Benzinpreisen bohren.
Bottom line, you cannot drill yourself, ourselves to lower gas prices.
Cary Carpenter reagiert auf seine Weise. Er versucht, etwas weniger Auto zu fahren, Besorgungen zum Beispiel besser zu planen.
Now, you know, you wait to get milk when you have to go pick up your medicine or make another trip.
Und er ist nicht allein. Seit einem halben Jahr benutzen die Amerikanerinnen und Amerikaner ihr Auto immer weniger, stellt Jim Ray von der staatlichen Straßenbehörde fest. So etwas habe es noch nie gegeben, seit 1942 mit den Messungen begonnen wurde.
We're talking about a historic moment.
Im April sind 1,8% weniger Kilometer gefahren worden als im selben Monat vor einem Jahr. Das mag bescheiden klingen, aber landesweit summiert es sich ganz schön.
1 or 2% across the country adds up to a lot of miles not traveled.
Viele Meilen. Das heißt in diesem Fall fast 4,5 Milliarden in einem einzigen Monat. 4,5 Milliarden Meilen, das sind 24 Mal von der Erde zur Sonne und wieder zurück.
Das war Max Ackermann, US-Korrespondent von Schweizer Radio DRS in Kalifornien. Es ist 12.50 Uhr. Seit den eidgenössischen Wahlen im letzten Herbst sitzen 50 neu gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter im Nationalratssaal. Sie alle wurden ins kalte Politwasser geworfen. Inzwischen haben diese Neuen mehr oder weniger gut schwimmen gelernt, haben gemerkt, wie es in etwa so läuft oder eben auch wie und was nicht läuft, auch in der eigenen Partei. 5 von diesen Neulingen haben wir im Herbst und im Winter zum Gespräch getroffen. Auch Christian Wasserfallen, den 26-jährigen Berner FDP-Nationalrat. Christian Wasserfallen ist zwar ein Neuling, aber Wasserfallen weiß heute, was er will, für sich und seine freisinnige Partei. Inlandredaktor Peter Maurer.
Seine Liebe zu den harten Tönen von AC/DC hat man ihm zwar noch nicht austreiben können im Bundeshaus, im politischen Räderwerk, wo so vieles abgeschliffen wird. Aber er hat schnell und viel gelernt, dieser zweitjüngste Nationalrat Christian Wasserfallen. Zum Beispiel, dass man eigene Bundesräte nicht angreift, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Trotzdem Fragen an FDP-Wasserfallen zu FDP-Couchepin. Ist er nicht eine Hypothek für die Partei nach seiner Mörgele-Mengele-Entgleisung, nach dem Blocher-Dutsche-Vergleich? Ist seine Zeit nicht abgelaufen? Die Antwort dauert 5 Sekunden.
Er weiß selber am besten, was er gesagt hat, und das ist seine Entscheidung, wann er abtreten will.
Wasserfallen hat gelernt, dass man in der eigenen Partei nicht vor versammeltem Publikum auf den Mann spielt, auch wenn es dazu Grund gäbe.
Haben Sie zum Beispiel mal gehört im Vorfeld der Europameisterschaft oder während dem Turnier, dass Kirby Kuhn einzelne Spieler irgendwie kritisiert hat, weil sie die Leistung nicht gebracht haben? Ich nicht.
Wasserfallen ist nicht der Coach der Freisinnigen, das ist Pelli. Und wenn Pelli markige Sprüche zur Einigkeit der Partei macht, so wie Anfang Jahr, dann hört Wasserfallen erstmal zu.
Ab April werden öffentlich ausgetragene Kursdiskussionen in der FDP-Crew als Meuterei nicht mehr toleriert.
Dass diese präsidiale Standpauke nicht viel mehr als ein frommer Wunsch war und entsprechend schnell verhallt ist, weiß natürlich auch Wasserfallen. Mit Verlaub, das ist doch ein kolossaler Widerspruch, wenn lauthals freisinnige Eintracht verordnet wird und bereits bei der ersten Bewährungsprobe glänzt die Partei einmal mehr durch Zerstrittenheit. Stichwort Abstimmung, SVP-Einbürgerungsinitiative und Gesundheitsartikel. Christian Wasserfallen, bereits ganz Politiker, sagt:
Nein, es ist kein Widerspruch. Jede Partei hat ihre gemeinsame Basis und die muss man haben, sonst wäre man als Partei nicht funktionierfähig. Aber es gibt dann nach wie vor, bei uns gibt es einfach Strömungen, Personen, die ihr eigenes Profil entwickeln. Das sind nicht Abtrünnige, das ist eben eine Stärke, wenn man verschiedene Meinungen einer Partei duldet.
Freisinnig eben, mit Betonung auf frei. Und diese verschiedenen Profile und Strömungen müssten Platz haben in einer FDP. Und wenn nicht?
Das wäre das Begräbnis der FDP.
Und was ist mit diesen 3 menschgewordenen, freisinnigen Leuchttürmen, die neuen Kernbotschaften, Arbeitsplätze schaffen, Sozialwerke sichern, Staat verschlanken, dem Volk einleuchtend verkaufen sollen? Sind diese Lichtgestalten mehr als potenzielle Sündenböcke für den Fall, dass es auch mit dieser FDP-Strategie nicht klappen sollte?
Es ist eben ein Schritt hin zur Personifizierung auch etwas unserer Politik. In der CVP hat man mit Köpfen gearbeitet, in der SVP hat man mit Köpfen gearbeitet und das muss man.
Und all die anderen freisinnigen Nichtleuchttürme, was sind die? Armleuchter, hat FDP-Querschläger Filippo Leuchtenegger gefrotzelt. Wasserfallen zuckt mit seinen schmalen Schultern.
Ja, Armleuchter, also ich sehe mich nicht als Leuchter oder Armleuchter. Ich bin ein engagierter, junger Politiker und vielleicht werde ich auch mal zum Leuchtturm.
Leuchttürme braucht die Partei in der Tat, damit das gefährlich schlingende FDP-Schiff wieder auf Kurs gebracht werden kann. Frage an Wasserfallen, den studierten Maschineningenieur: Kriegt man diesen FDP-Kahn, der mit 16% Wähleranteil am Dümpeln ist, überhaupt noch flott?
Wir fahren nicht mit einem alten Dampfer, sondern wir fahren mit einem hochtechnischen Schiff. Die Form könnte man diskutieren. Es ist ein Schiff, das nicht gerade sehr gut im Hafen andockt. Man muss einfach den Dampfer FDP wieder mit Emotionen besetzen. Man muss den Dampfer FDP wieder auf die Kommunikation mit dem Volk trainieren, damit man im Volk wieder ankommt. Da könnte man vielleicht beispielsweise die Kabinen neu umbauen, damit man sich wieder wohlfühlt drin.
Also alles im Griff auf dem sinkenden Schiff.
Auf jeden Fall keine Titanic.
Frage an Wasserfallen, den jungen Freisinnigen, der immer noch harte Töne mag. Was wäre seine Partei für ein Song, wenn sie ein Song wäre?
ein guter Song, der irgendwie das falsche CD-Cover hat, das man noch verbessern muss, damit das gekauft wird.
Peter Maurer über Christian Wasserfallen. Der 26-jährige Berner Freisinnige ist einer von 5 Bundeshausneulingen, die wir durch ihr erstes Jahr im Parlament begleiten. Also, Fortsetzung folgt. Die Euro hat so ihre Helden auf dem Spielfeld und weit abseits der Stadien. Unter diesen Helden hat's kleine und unscheinbare mit lokal begrenztem Heldentum und andere mit fast schon weltumspannendem Tun und Wirken.
Chrys Hiddink ist Nationaltrainer von Russland und hat hier 90 Sekunden verdient, weil er der einzige Trainer an dieser Euro ist, der abgeworben werden sollte. Nachdem sein Russland gestern Schweden besiegte und in den Viertelfinal einzog, wollte ihn ein schwedischer Journalist sofort verpflichten.
In the future, if Sweden needs a new coach, would you consider coaching Sweden?
Eine Frage, die absolut nachvollziehbar ist, denn mit der Verpflichtung von Chrys Hiddink scheint man auch eine Art Erfolgsgarantie zu kaufen. Mit 4 verschiedenen Nationen trat der Holländer bei Welt- und Europameisterschaften an und immer überstand er mindestens die Gruppenphase. Das Erstaunliche dabei, er betreute mit Holland nur ein einziges Mal eine große Fußballnation. In 3 Fällen trat er mit Außenseitern an. Südkorea führte er an der WM 2002 sensationell in den Halbfinal, Australien an der WM 2006 in den Achtelfinal und jetzt ist er mit Russland ebenfalls wieder in den Finalspielen. Die schwedische Sehnsucht ist deshalb verständlich.
In the future, if Sweden needs a new coach, would you consider coaching Sweden?
Die Antwort des begehrten Mannes, ein Lächeln, ein Bekenntnis, dass dies sicher eine interessante Aufgabe wäre und der Hinweis, dass er mit Russland noch viel bewegen wolle. Was aus dem Mund von Chrys Hiddink schon fast eine Drohung ist. Eine Drohung, die ausgerechnet gegen seine Landsleute gerichtet ist. Denn Holland wartet jetzt im Viertelfinal. Gut möglich, dass sich die Holländer jetzt wünschen, sie hätten Chrys Hiddink damals nicht ziehen lassen. Den Mann, den sogar Journalisten unmittelbar nach einem Spiel für ihr Land gewinnen wollen.